Wir wollen jetzt blicken auf die Situation beim FC St. Pauli. Allerhöchste Zeit wird's mal wieder hier im Rasenfunk die Saison von St. Pauli zu thematisieren. Wir sprechen drüber mit Jakob Hafke vom Flugkopfball-Podcast und von 90 Plus jetzt hier im Rasenfunk und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ja, ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, Sie was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Ed Genetzer auf Blue Sky und ich freue mich sehr, Jakob hier begrüßen zu dürfen. Zum ersten Mal, Jakob, herzlich willkommen.
Moin, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist und ich glaube, wir haben einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, um über St. Pauli zu sprechen.
Ja, kann man, glaube ich, schon so sagen. Ist ein bisschen zwischen vielem momentan.
Ich dachte eigentlich, weil die Situation so entspannt ist, ehrlich gesagt. Aber ich höre schon, die Euphorie ist nicht ganz so riesig. Ich dachte von der Tabellenkonstellation her, 21 Punkte, 7 Punkte Vorsprung auf Heidenheim. Man ist natürlich nicht komplett raus aus dem Abstiegskampf. Wie soll das auch sein nach 22 Spieltagen? Aber man steht ja viel, viel besser da als so mancher schlauer Moderator, der vielleicht hier auch anwesend ist, gerade in dieser Aufzeichnung vor der Saison prognostiziert. Hat.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da hätte ich dich auch auf jeden Fall drauf angesprochen, wenn du es nicht selber getan hättest.
Natürlich.
Also ich glaube, wenn man so rein von der sportlichen und gerade die Tabellensituation hergeht, liegst du natürlich völlig richtig. Also das ist, glaube ich, hätte man das vor der Saison irgendwie jemandem vorgelegt heutzutage, dass man jetzt so dasteht, dann hätte das, glaube ich, fast jeder unterschrieben. Gerade natürlich auch der Abstand ist sehr beruhigend.
Ja, total. Also diese 7 Punkte Vorsprung und ich finde, da kommt noch ein zweites Element mit dazu, nämlich die Stabilität. Also wir werden heute ganz bestimmt noch ausführlich über die Defensive und so weiter sprechen und logischerweise auch über die Offensive, die... Ja, gut. Also wir reden einfach noch drüber. Ich will noch nicht jetzt Salz in die Wunden streuen. Nicht, dass Alex Blessin das hört und dann wieder so genervt reagiert wie bei dem Reporter, der das nach dem Spiel gegen Freiburg gefragt hat. Aber ich glaube, das ist das, was einem auch so ein gutes Grundgefühl gibt. Wenn ich jetzt mal so grob über die Saison schaue, würde ich sagen, es gab eigentlich keine so wirklichen Ausschläge nach oben und nach unten in der Qualität der Spieler, sondern so ein gewisses Grundfundament war eigentlich immer da, oder übersehe ich da gerade was?
Nee, ich habe mir das auch ziemlich genau so gedacht. Also es gibt kaum Spiele über den gesamten Saisonverlauf, in denen man wirklich über 90 Minuten lang chancenlos war, mit so vielleicht einzelnen Ausnahmen. Da würde ich das Mainz-Spiel in der Hinrunde zuzählen, wo man allerdings auch, ich glaube, nach 20 Minuten oder so schon 2-0 hinten lag durch zwei individuelle Fehler. Und dann weiß, glaube ich, auch jeder in dieser Saison, wie schwer Mainz zu bespielen ist.
Ja,
und dann gab es noch so zwei andere Spiele, Augsburg im Hinspiel und Werder im Hinspiel, wo man auch jetzt nicht sonderlich viel gedacht hätte, okay, wir kommen nochmal ins Spiel oder wir nehmen hier was mit. Aber ansonsten, man sieht es ja auch rein, wenn man auf die Ergebnisse blickt. Ich glaube, man hat kein einziges Spiel, abgesehen von dem Mainz-Spiel, mit mehr als 2 Toren Unterschied verloren und auch tatsächlich ja selbst gegen die absoluten Spitzenteams in der Regel nur mit einem Torunterschied verloren. Und das ist schon echt bemerkenswert, wenn man sich auch anguckt, wie die Konkurrenz im Keller da teilweise dann auch mal richtig die, ja, Hucke voll kriegt in einigen Spielen.
Aber wirklich. Und gleichzeitig muss man ja trotzdem als Aufsteiger erstmal ankommen in der Liga. Und St. Pauli war schon 14 Jahre, war man in der zweiten Liga. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Plus, wir hatten ja noch den Trainerwechsel. Das hat mich ja auch zu meinem negativen Ausblick gebracht. Natürlich halt in völliger Unkenntnis, was von Alexander Blessin zu erwarten ist. Ich hatte mir das versucht anzulesen. Ehrlich gesagt, von dem, was ich angelesen habe, habe ich gar nicht so viel gesehen und finde das aber sehr positiv. Wie war denn der Saisonstart und gab es vielleicht irgendein Schlüsselspiel, wo man sagen könnte, ab dann war St. Pauli mit dabei oder hat vielleicht auch gemerkt, mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, können wir Erfolg haben oder mit der neuen Art, mit einer Veränderung?
Ja, also der Saisonstart lässt sich, es gibt wirklich so einen Zeitpunkt, zu dem man sagen kann, St. Pauli war in der Bundesliga angekommen. Das war der 4. Spieltag gegen Leipzig, das 0-0 zu Hause, wo man eigentlich sogar die bessere Mannschaft war und das Spiel durchaus hätte gewinnen können. Und die ersten drei Spiele waren jetzt nicht komplett schlecht. Gerade gegen Heidenheim ist man eigentlich 60 Minuten lang ganz gut drin gewesen, war durchaus dominant, hat tatsächlich jetzt auch, abgesehen davon, dass Blessin das System umgestellt hatte, von einem 3-4-3, was man unter Hürzeler immer gespielt hat, zu einem 3-5-2, war auch gar nicht so viel anders, auf den, so ganz grob gesagt zumindest. Man war recht dominant, hatte ein paar Halbchancen, aber hat sich dann halt auskontern lassen und dann das 2-0 nach einer Ecke kassiert. Dann hat man in Berlin verloren bei Union. Jetzt nicht unbedingt hoch verdient, aber auch ohne offensiv viel ausreißen zu können. Das Augsburg-Spiel hatte ich schon angesprochen, fand ich wirklich enttäuschend, weil man da relativ chancenlos war. Und da dachte man schon so, ja, okay, könnte gut sein, dass die Liga eine Nummer zu groß ist. Oder es dauert zumindest noch, bis man sich jetzt an das höhere Niveau gewöhnt hat. Aber dann dieses Leipzig-Spiel war der absolute Turning Point in der Saison. Man hat das erste Mal das Gefühl gehabt, wir können hier mithalten. Saad und Efolayan, die beiden Flügelstürmer, die ja letzte Saison zwei der absoluten Schlüssel für den Aufstieg waren, haben das erste Mal von Anfang an gespielt, haben ein super Spiel gemacht, beide. Und ja, man hat das erste Mal dann ja auch gegen eins der wirklich großen Teams der Bundesliga, jetzt nicht unbedingt, was die Tradition und so angeht, aber zumindest das sportliche Niveau angeht, super gut mitgehalten und hat dann ja vor allem auch die Woche danach den ersten Sieg geholt. Das war natürlich dann auch ganz entscheidend, dass man diesen Schwung sozusagen mitgenommen hat und dann ja auch in Freiburg gewonnen hat bei einem Team, was ja auch sehr gut in die Saison gestartet war und ja bis heute auch immer noch gut dasteht.
Ja, und vor allem, weil du da schon den Kern gesehen hast von dem, was St. Pauli im Grunde jetzt dann die gesamte Saison über ausgezeichnet hat, nämlich, dass man in erster Linie erstmal sehr wenige Chancen für den Gegner zulässt. Das war nämlich in diesem Freiburg-Auswärtsspiel auch so. Und wenn dann noch das dazu kommt, was da zum ersten Mal geklappt hat, nämlich, dass man effizient mit den eigenen Torchancen umgeht und eben das Tor trifft, dann kannst du gewinnen. Weil gegen Leipzig war noch der Gedanke, also zumindest mein Gedanke war, das war jetzt defensiv wirklich schon gut, wobei es noch eine kleine Veränderung gab. Also in Freiburg habe ich zum ersten Mal so ein richtiges 5-4-1 gesehen, also ein sehr tief Block. Gegen Leipzig war es aber, ergibt auch Sinn gegen Leipzig, so wie die damals gespielt haben, das eher mit einer Dreierreihe aufzulösen. Aber jenseits von solchen Details, das ist jetzt ja erstmal egal, hatte man da noch den Eindruck, ja, aber du musst halt irgendwie auch ein Tor erzielen, um in so einem Spiel dann, wo man ja wirklich auch optisch durchaus überlegen war, du hast es ja schon gesagt, dann wirklich noch mehr mitzunehmen als nur einen Punkt. Und genau am nächsten Spieltag passiert das und eben in dieser Art und Weise, dass man eben sehr wenig für den Gegner zulässt. Jetzt hast du aber gerade schon Saad und Efolayan angesprochen und das fand ich ganz interessant, weil wenn ich mich richtig erinnere, dann war das damals ja durchaus ein Thema. Warum spielen die Aufstiegshelden in Anführungszeichen, warum spielen die jetzt erstmal keine Rolle? Glaubst du, Alexander Blessin hat da auch was angepasst innerhalb dieses 4-Wochen-Zeitraums, über den wir jetzt gesprochen haben am Anfang der Saison, oder ist das so eine typische Sicht von jemandem, der nicht so tief drin ist von außen?
Ich glaube gar nicht, dass das so eine typische Außensicht ist. Also zumindest war sie auch innerhalb der Fanszene weit vertreten, weil es auch viele nicht verstanden haben, vor allem weil es halt auch einfach nicht so gut funktioniert hat. Beziehungsweise das Fatalste war eigentlich, dass immer so Minute 60, 70 die beiden reingekommen sind, das System umgestellt wurde und es plötzlich viel besser lief.
Ja, stimmt.
Genau. Und dann dachte man immer so, ja, warum machst du es nicht von Anfang an? Und es wäre, glaube ich, mal ganz interessant, da nochmal explizit von Blessin selber was zuzuhören, ob er das jetzt auch als Fehler oder so sehen würde. Aber letztendlich, ja, es war jetzt auch im 3-5-2 nicht alles schlecht. Ich glaube, es scheitert halt einfach so ein bisschen auch an den Spielerprofilen zum Beispiel, die man in der Offensive hat. Weil das Problem mit dem 3-5-2 ist halt auch, du hattest eigentlich keinen, den du von der Bank bringen konntest, der eine dieser beiden Stürmerpositionen wirklich besetzen konnte. Also es haben dann ja Eggestein und Gilavogi zusammengespielt. Ich glaube eigentlich nicht, dass das so eine schlechte Kombination ist. Die harmonieren ja jetzt auch im 3-4-3, beziehungsweise haben gut zusammen harmoniert, bevor Gilavogi sich jetzt verletzt hat. Aber es gab halt auch nichts, was du nachlegen konntest. Und wenn du Saad oder Efolayan reingebracht hast, hast du halt eh immer wieder umgestellt, weil das ja schon deutlich eher die Flügelstürmer sind. Und dementsprechend war es dann im Grunde folgerichtig. Ein weiteres Problem natürlich auch, dass das zentrale Mittelfeld sehr dünn besetzt ist und auch die einzelnen Spieler sich gerade in den ersten Spielen auch sehr schwer getan haben mit der Anpassung an die Bundesliga. Also da haben ja Irvine, Metcalf und Wagner meistens zu dritt gespielt. Da hast du erstens auch keinen so drin, der so ganz den entscheidenden Drive nach vorne auf den Platz bringen konnte, gerade weil Irvine ja immer die defensivste Rolle gespielt hat in diesem ja Dreier, in diesem Triett oder wie man auch immer sagen will, Trio.
Trio. Es ist noch sehr früh im Morgen, muss man dazu sagen.
Genau. Und ja, dementsprechend hatte man schon das Gefühl, dass es auch einfach nicht so gut zu dem Kader passt, das System. Weil dazu auch noch kam, dass natürlich auch für die beiden Wingbacks in einem 3-5-2 der Aufgabenbereich schon nochmal anders ist als in einem 3-4-3. Gerade wenn man es mit der Vorsaison vergleicht. Unter Hürzeler, Philipp Treu ist sehr, sehr viel ins Zentrum eingerückt, der ja von der linken Wingback-Position kommt. Ist auch ein Spieler, der jetzt nicht der klassische Flügelflitzer ist, gerade nicht auf der linken Seite, weil er ja auch als Rechtsfuß gar nicht unbedingt die Option hat, immer nur die Linie runterzugehen und dann Flanken reinzubringen. Da hat dann zum Saisonstart teilweise auch Lars Ritzka gespielt, der, wo man jetzt sich auch nicht ganz sicher ist, ob der so das Niveau hat, um in der Bundesliga wirklich dauerhaft Stammspieler zu sein. Und so hatte man an ganz vielen Positionen, fand ich, das Gefühl, dass so ein 3-5-2 vielleicht nicht das Optimale aus dem Kader rausholt. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass alles am Systemwechsel hing, aber es hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es dann besser lief.
Mhm. Das ist immer ganz interessant, weil das ist so eine Diskussion, an der es manchmal sich nur das Umfeld aufhängt und den Trainern ist es total egal, weil es gibt Trainer, für die spielen Systeme eine wichtige Rolle in der Art und Weise, ihren Fußball zu beschreiben, und es gibt Trainer, die sagen, ey, diese ganzen Systeme sind mir völlig egal, die stehen irgendwie auf dem Feld, sie müssen nur die richtigen Räume besetzen und ich will ihnen eher Prinzipien beibringen, und ja, das sieht manchmal nach einem 3-5-2 aus, manchmal ist es ein 3-4-3. Und ähnlich ist es ja bei dieser Efolayan und Saad-Diskussion. Wir haben gesehen, wenn sie eingewechselt wurden, dann kam Offensive aufs Spielfeld, und in mindestens einem Spiel war es auch so, dass dann zum ersten Mal Offensive auf dem Feld stand. Also du hattest eben vorher eigentlich kaum Offensivaktionen für St. Pauli. Und dann kann man natürlich die Argumentation fahren, warum spielen die nicht von Beginn an? Sehr einfach kann aber Alexander Blessin sagen, ihr wisst ja gar nicht, ob es von Anfang an besser gewesen wäre. Die Gegner wären frisch gewesen. Jeder weiß, dass es einen Unterschied macht, ob du einen frischen Spieler in der 60. Minute reinbringt und der dann gegen Außenverteidiger spielt, der eben schon die bisherigen 60 Minuten spielen musste. Und dann kommst du aber ganz schnell zu einem Punkt, wo du sagen kannst, ja gut, dann können wir gar nicht mehr über Fußball diskutieren. Deswegen, aber ein bisschen so habe ich den Eindruck, ist diese gesamte Gemengelage am Beginn der Saison einzuschätzen. Wie stehst du denn der These gegenüber, dass man sagt, bei aller Vorsicht, Alexander Blessin hat diesen Kader gesehen, hat vielleicht erstmal seine Idee umgesetzt, mit der er dachte, man kann am besten Erfolg haben in der ersten Liga, und hat dann festgestellt, vielleicht hat er manche Spieler sogar unterschätzt in Eigenschaften, zum Beispiel in der Arbeit gegen den Ball, und hat sich dann, und beide haben so zueinander gefunden, sowohl die Spieler als auch er zueinander, und deswegen wurde es dann auch so stabil besser, wobei ja der Anfang nicht schlecht war. Also ich will jetzt auch nicht nur vom Ergebnis her argumentieren. Aber was hältst du von dieser These?
Ja, ich glaube schon, dass das ein sehr valider Punkt ist. Einfach weil man ja auch, wie du es im Intro oder in der Anmoderation ja auch gesagt hast, wenn man sich vorher mit der Arbeit von Alex Blessin beschäftigt hat, glaube ich, schon davon ausgehen konnte, dass man anderen Fußball sehen wird. Also für jeden, dem das nicht ganz so präsent ist, Blessin kommt ja aus der sogenannten RB-Schule. Das heißt, er hat gerade auch bei den früheren Stationen viel mit sehr intensivem Pressing agiert und so weiter und so fort. Und da muss man auch ehrlich sagen, da waren auch in der Sommerpause große Zweifel, ob das überhaupt so zum Kader passt. Man kommt ja aus einer Zweitligasaison, wo man unter Fabian Hürzeler wahrscheinlich den schönsten Fußball gespielt hat, den attraktivsten Fußball gesehen hat, den man ja mindestens der letzten 20 Jahre, natürlich gab es auch unter Holger Stanislawski super Zeiten, aber ich glaube, so systematisch und modern und so. Es gab teilweise aus dem Ausland Berichte über St. Pauli und die Besonderheiten des Hürzeler Balls und so. Und ich glaube, das ist ja schon außergewöhnlich gewesen. Man hatte viele spannende Elemente drin und da dachte man so, ja, und dazu jetzt ein RB-Trainer, passt das so wirklich? Und letztendlich hat man nicht so viel davon bekommen, was man jetzt vielleicht von Blessin im Vorhinein erwartet hätte. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, dass beide so ein bisschen zueinander gefunden haben. Also man steht ja jetzt schon deutlich tiefer. Man hat immer mal wieder Phasen drin mit mehr Pressing. Und ja, aber gerade in den Spielen gegen Leipzig und Freiburg hat man dann halt auch gesehen, dass St. Pauli deutlich am stabilsten ist, wenn sie wirklich als absolute Basis eine stabile Defensive haben und nicht wild vorne anlaufen und draufpressen.
Mhm. Ja, das war auch der Grund für meine Grundskepsis gegenüber St. Pauli, wobei man dazu auch sagen muss, ich meine, wir machen einen Tabellentipp, da musst du irgendjemanden als Absteiger tippen. Und dann trifft es halt ein Team, wo man sich denkt, ja gut, neuer Trainer, Hürzeler weg und so weiter. Also meine Güte, irgendjemand muss man halt auf 18 setzen. Ich weiß gar nicht, habe ich St. Pauli auf 18 gesetzt? Wahrscheinlich schon. Also ich weiß noch, dass sich sehr viele St. Pauli-Fans darüber geärgert haben, aber es ärgern sich immer Fanlager beim Tabellentipp. Aber das war eben auch tatsächlich mein Gedanke, dass ich mir dachte, naja, ein nur hohes Pressing, das funktioniert nicht mehr. Also es ist nicht mehr so, wie damals Ingolstadt unter Hasenhüttl sind aufgestiegen, hatten vor allem ein hohes Pressing, das hat easy gereicht zum Klassenerhalt, dachte ich mir, da hat sich die Liga weiterentwickelt. Aber das ist halt auch die Problematik, wenn man über Trainer spricht, dass du sie immer nur im Kontext ihres Umfelds bewerten konntest, bis zu dem Moment, wo du sie dann eben bei deinem Verein oder bei jetzt eben dem Verein, über den man berichtet, siehst. Und nur weil jemand aus der RB-Schule kommt, muss er ja nicht nur diese Art von Fußball vertreten wollen. Und gleichzeitig ist es auch ein Trainer, der immer bei tendenziell unterlegenen Vereinen war, also wo einfach der Kader von der Qualität her schlechter ist als die Summe der Gegner, der kann ja vielleicht auch gar nicht den Fußball spielen lassen, den er eigentlich im Kopf hätte. Und dann kommt er vielleicht mal in ein anderes Umfeld, vielleicht auch im Ausland in eine andere Liga, wo generell ein bisschen anders gespielt wird. Und dementsprechend ist es eben eigentlich total schwierig, über Trainer zu sprechen, wenn sie nicht schon irgendwie 20 Jahre im Geschäft sind. Ich meine, bei Dieter Hecking, da weißt du nun wirklich, was du bekommst, im Guten wie im Schlechten. Aber das ist halt bei jemandem wie Alexander Blessin anders. Plus, man muss sich ja auch ein bisschen dran gewöhnen, wie er das Ganze kommuniziert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Fabian Hürzeler da irgendwie ein Meister der Kommunikation war, der eher im Gegenteil, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Aber wie hast du denn Alexander Blessin jetzt bisher erlebt in dieser Saison? Und hat sich da auch was verändert jetzt über die letzten Monate hinweg?
Also ich finde, dass er, also zuallererst der Unterschied zu Hürzeler, man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen etablierter im Geschäft ist. Bei Hürzeler hatte man in den PKs oft schon so das Gefühl, dass das für ihn alles noch sehr neu ist und er sich da auch mit ja einigen Sachen dann vielleicht ein bisschen unglücklich oder auch ganz symptomatisch dafür fand ich diese Diskussion letzte Saison im Rückspiel nach dem Derby, wo dann über dieses über die Mittellinie laufen und so und da so eine total unnötige Debatte in den Medien entstanden ist, anstatt ja sich da irgendwie auf andere Dinge zu konzentrieren. Und ich fand, bei Blessin hatte man über weite Strecken schon eher das Gefühl, dass er das alles ein bisschen souveräner moderiert mit der Erfahrung, die er jetzt schon hat. Und ja, ich fand ihn auch eigentlich die meiste Zeit über, wenn kritische Fragen gestellt wurden, ja, recht sachlich damit umgehend. Du hast ja jetzt schon darüber gesprochen, dass er in der letzten PK nach dem Freiburg-Spiel sehr genervt war. Das fand ich tatsächlich eher ungewöhnlich bisher, zu dem, was ich von ihm gesehen habe in den Pressekonferenzen, wo er auf die Nachfrage, dass es jetzt schon wieder kein Heimtor gab, ob sie das sehr beschäftigt, und er dann so sinngemäß darauf geantwortet hat, ja, wir haben halt auch einfach ganz unterschiedliche Ansprüche im Vergleich zu Freiburg und legen nun mal den Fokus erstmal auf eine stabile Defensive. Und diese Frage würde ihm auf den Sack gehen, hat er, glaube ich, wortwörtlich so gesagt, weil die halt immer wieder kommt. Das war jetzt aus meiner Sicht somit das erste Mal, dass er wirklich so ein bisschen grantelig war auf einer Pressekonferenz.
Ich meine, da muss man ja auch vorsichtig sein. Also gerade bei den Spieltagspressekonferenzen, finde ich, muss man immer ein bisschen milde walten lassen, was Tonfall und Wortwahl angeht, weil das ist quasi fast das Arbeitstagsende für die Trainer. In einem emotionalen Ausnahmezustand kann das sein. Natürlich ist es Teil des Jobs und man darf da nicht zu unprofessionell sein, aber da würde ich jetzt quasi nicht alles auf die Waagschale legen wollen. Ich würde allerdings dann schon die etwas küchenpsychologische These vertreten. Gerade wenn ihn die Frage so nervt, scheint da ja aber dann doch so ein kleiner Kern drin zu sein. Also ich verstehe sein Argument, dass er sagt, ey, guck doch mal an, wie wenig wir zugelassen haben. Das stimmt ja auch. Ob ich jetzt, und es ist auch legitim, Freiburg als Champions League oder um die Champions League spielendes Team zu bezeichnen, auch wenn es ehrlicherweise ein bisschen ignoriert, wie schlecht alles ab Rang 4 ist in der Liga. Aber das ist ja erstmal nicht sein Problem, vielleicht in der nächsten Saison dann. Aber wenn wir dann eben mal auf das Pudelskern kommen, nämlich auf die starke Defensive und die nicht so starke Offensive, wie groß ist dieses Problem deiner Meinung nach wirklich?
Ja, es hängt halt immer dran, ob du es dann wirklich schaffst, auch die Null zu halten. Und es ist natürlich sehr schwer, wirklich jedes Spiel zu Null zu spielen. Und zumal du dann ja auch eigentlich nur einen Punkt kriegst. Und ich glaube, St. Pauli holt aus der Defensive auch wirklich das absolute Maximum raus. Ich meine, man hat die zweitbeste Defensive der Liga. Und tatsächlich ist es ja jetzt auch nicht so, dass man da krass überperformt. Also man steht auch, was die XG-Against-Werte angeht, durchaus gut da. Das sind zwar so ungefähr, glaube ich, 4 oder 5 mehr, als man eigentlich, also man hat 4 oder 5 Tore weniger kassiert, als man nach den XG hätte kassieren sollen, aber das ist jetzt kein absurder Ausreißer im Liga-Vergleich und man ist da auch so unter den Top 6 der Defensiven. Aber natürlich ist die Offensive schon ein Problem. Man sieht es ja auch allein daran, dass man, wenn man in Rückstand gerät, bisher jedes Spiel verloren hat. Es gab kaum Spiele, wo man dann überhaupt noch mal geschafft hat, ein Tor zu erzielen. Das war gegen Leverkusen in der Hinrunde mal der Fall, wo man so das Gefühl hätte, wenn es jetzt noch 10 Minuten länger gegangen wäre, hätten sie vielleicht sogar noch den Ausgleich geschafft. Mhm. Aber es ist schon die absolute Ausnahme. Und das macht dann natürlich schon ein bisschen Sorgen, finde ich. Also zumal es halt auch in der letzten Saison ganz anders war. Und daher könnte ich mir auch vorstellen, dass Blessins Genervtheit kommt, weil natürlich die Fans was ganz anderes gewohnt sind aus der letzten Saison, weil man da offensiv ja auch sehr stark war und dementsprechend auch die Unruhe relativ schnell groß wird. Es gibt durchaus auch aus der Fanszene viel Kritik an Blessin und seinem sehr defensiven Ansatz oder dem defensiven Ansatz, den St. Pauli spielt. Man muss das ja auch nicht alles am Trainer festhängen. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Mannschaft das in weiten Teilen unterstützt, weil ich glaube trotzdem, dass man mit dieser Art zu spielen schon so ziemlich das Maximale rausholt momentan. Mhm.
Also es ist die drittbeste Abwehr, aber so arg viel schlechter ist das jetzt auch nicht. Mainz hat sich noch vor St. Pauli geschoben.
Mainz hat sich vorbeigeschoben.
Ja, ja, okay. Genau. Das haben sie hinbekommen. 24 Gegentore hat Mainz und 25 hat St. Pauli. Und das war ja aber auch, und da kommen wir wieder zurück zu dieser Frage des Reporters, leider habe ich den Namen gerade nicht parat, sonst würde ich ihn hier natürlich nennen, weil er es ja auch aus dieser Fanperspektive gefragt hat. Er hat gesagt, gerade zu Hause jetzt wieder 0,1 Expected Goals und können die Fans denn nicht drauf hoffen, dass irgendwann hier mal was passiert? Und gleichzeitig hast du jetzt aber auch schon ganz gut, finde ich, das Dilemma besprochen, in dem dann jemand wie Blessin oder auch St. Pauli als Team steckt, denn wenn du weißt, dass du nicht das Team bist, das zurückkommt nach Rückstand und das Team, das jetzt mal 4-0 gewinnt, muss man so zu sagen, oder ja, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dreimal sogar, meine Güte, guck mal, da sieht man mal, wenn es lief, dann lief es, ja. Aber deswegen, auch deshalb muss man ja dann die Defensive auch durchaus priorisieren, weil du weißt, 0-1 bedeutet für uns etwas anderes als 0-1 für, ja, ich würde sagen, der FC Augsburg, ohne es jetzt direkt nachgeguckt zu haben, aber obwohl die wirklich keinen schönen Fußball spielen, sind die wahrscheinlich schon öfter zurückgekommen als St. Pauli, aus verschiedenen Gründen heraus. Und das verstärkt natürlich dann weiter das Problem. Du spielst dann eben noch defensiver, weil du eben das 0-1 nicht kassieren willst. Und alles, was du zugunsten der Defensive machst, geht in der Regel zulasten der Offensive. Ansonsten würden ja alle die perfekte Abwehr haben und den perfekten Sturm. Und gleichzeitig ist es ja aber auch richtig zu sagen, manchmal ist es ein bisschen unspektakulär und das erste 0-1 zu Hause gegen den FC Bayern, wo du sehr gut mithältst und die Bayern auch bei sehr wenigen Chancen hältst, das nimmst du noch gerne mit. Lass jetzt mal St. Pauli noch 2 Jahre so weiterspielen in der ersten Liga, dann werden die Ersten schon sagen, boah, ey, wir haben ja nicht mal versucht zu gewinnen, meine Güte, was ist denn hier los? Also Bayern ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, aber du verstehst meinen Punkt. Wie denkst du denn darüber?
Ja, ich glaube, man kann es so in kurz-, mittel- und langfristig ganz gut trennen. Ich glaube, kurzfristig ist es halt der richtige Weg, an diesem ja defensiven Ansatz festzuhalten. Ich glaube auch, dass sich alle in der, wenn man den Klassenerhalt schaffen sollte, ist ja jetzt auch noch längst nicht sicher, auch wenn es momentan ganz gut aussieht, dass man zumindest in der Sommerpause sich auch darüber Gedanken machen würde, wie man es auch schafft, nächste Saison zum Beispiel mehr Offensivpower zu entwickeln. Weil es ist natürlich schon ein Problem. Und ja, man kann das, glaube ich, ganz gut an dem Bochum-Spiel zum Beispiel auch verdeutlichen. Ein Spiel, wo die Ausgangslage sehr ungewohnt war für den bisherigen Saisonverlauf. Ich glaube, es war das erste Spiel, wo St. Pauli eigentlich von allen Seiten als Favorit ins Spiel gegangen ist. Und man hat das überhaupt nicht hingekriegt, so aufzutreten. Obwohl man ja sowohl kurz vor der Winterpause 1-0 in Stuttgart gewonnen hatte, mit ein bisschen Glück, aber auch nicht ganz unverdient. Mhm. Und danach auch mit einer wieder sehr guten Leistung nur 0-1 gegen Frankfurt verloren hatte, wo durchaus viel drin war. Und man vor allem, glaube ich, auch fast 2 XG hatte in dem Spiel. Also auch durchaus nach vorne es geschafft hat, ja, Power zu entwickeln, obwohl man in Rückstand geraten ist, ja schon in der ersten Hälfte. Und da hat man aber es gegen Bochum dann überhaupt nicht geschafft, diesen Schwung mitzunehmen. Und ich glaube, das ist schon was sehr fehlt. Man schafft es nicht wirklich, offensive Power oder eine offensive Wucht so richtig zu entwickeln. Und das hängt meiner Meinung nach aber auch viel mit der Kaderstruktur zusammen. Also man kann sich dafür symbolisch nur mal Johannes Eggestein rauspicken, den Mittelstürmer, der, glaube ich, einer der untypischsten Mittelstürmer ist, den man in der Bundesliga finden kann. Ja, genau. Also er kommt ja er hat ja in seinen Jugendzeiten Tore geschossen ohne Ende und das lässt sich ja ganz oft nicht gut in den Herrenfußball reproduzieren und er hat ja auch sehr lange gebraucht, um wirklich so seine Rolle und sein Standing im Profifußball zu finden. Eigentlich hat das ja auch erst letzte Saison so wirklich geklappt. Vorher hat er ja mal in Österreich gespielt, dann bei Bremen und hat da aber ja auch selten den richtigen Durchbruch geschafft. Und er ist aber ja ein Stürmer, der sich vor allem durch seine Arbeit gegen den Ball auszeichnet und durch sein Mitspielen. Also er kommt immer wieder kurz, macht die Bälle fest, verteilt sie weiter. Aber er ist halt ja keiner, der vorne sich in die langen Bälle wirft, ein super Abnehmer für Flanken ist oder sich auch körperlich richtig gut gegen Innenverteidiger behaupten kann. Und du hattest über Augsburg gesprochen, die haben da zum Beispiel natürlich ganz andere Spielerprofile auch. Da kannst du dann halt auch sagen, okay, wir kloppen den Ball jetzt nur noch lang und entwickeln dadurch trotzdem offensive Wucht. Und dieses Element fehlt St. Pauli halt komplett. Das fand ich gegen Bochum und hab's damals auch in unserem Podcast angesprochen, echt krass, weil da gab es ja, glaube ich, 7 oder 8 Minuten Nachspielzeit und man hat aber auch in dieser Nachspielzeit eigentlich keinen einzigen Ball lang geschlagen, sondern immer weiter versucht, sich sozusagen schön durchzuspielen und so zu Torabschlüssen zu kommen, obwohl man dann tatsächlich auch mit Albers und Cisse 2 Spieler auf dem Platz hatte, wo man denken würde, okay, vielleicht kannst du die auch mal lang anspielen, aber so ein Element wirklich offensiv einen Gegner hinten einzuschnüren, das schafft St. Pauli diese Saison einfach noch überhaupt nicht.
Und wenn du da über die Kaderstruktur sprichst, welcher Spieler, also bleiben da die Spieler hinter der Erwartung zurück, die man in sie gesetzt hat, oder ist es grundsätzlich einfach eine offene Flanke? Ein bisschen spricht ja auch die Wintertransferperiode dafür. Also Cisse wurde verpflichtet und Noah Weishaupt kam, der ja tatsächlich zusammen mit Sands auch Stil ist jetzt zu viel des Winters war, aber zumindest halt also sehr, sehr guten Einfluss hatte auf die Art und Weise, wie St. Pauli spielt bisher.
Auf jeden Fall. Also man kann es nicht so wirklich von dem Kader trennen und auch von der Einkaufspolitik, da hat man schon versucht, drauf zu reagieren, auch wenn Noah Weishaupt jetzt zum Beispiel auch ein Spieler ist, der bisher besser funktioniert hat in den Spielen, wo sie dann letztendlich auch ein bisschen Raum gekriegt haben. Er kommt ja auch viel über sein Tempo, übers 1 gegen 1, ist da durchaus gut zu vergleichen mit Elias Sarr, ist sicherlich auch geholt worden, um noch eine zusätzliche Option zu haben. Das ist natürlich auch ein Faktor, dass Elias Sarr wahnsinnig gefehlt hat, war ja wochenlang, monatelang verletzt, hat, glaube ich, letztendlich fast 3 Monate gefehlt. Und Cissé, ja, ist natürlich ein kräftigerer und wuchtigerer Stürmertyp, so ganz grundsätzlich gesehen, aber der kommt aus Estland, dementsprechend sind die Erwartungen da auch jetzt noch nicht gewesen, dass er direkt einschlägt. Ich bin tatsächlich eher überrascht, dass er jetzt sogar schon immer auf der Bank sitzt und durchaus auf seine Einsatzzeiten kommt. Ich hatte sogar damit gerechnet, dass das vielleicht noch ein bisschen länger dauert. Und ja, man hat da schon ein bisschen versucht, drauf zu reagieren, aber ich glaube, man hat es jetzt nicht so ganz geschafft, sondern eher mit zum Beispiel Weishaupt versucht, die bereits bestehenden Elemente in der Breite oder sogar auch in der Spitze noch zu verstärken.
Aber so eine richtige, ich sag jetzt mal salopp, Strafraumsau, die fehlt euch doch, oder? Jemand, der so, also keine Ahnung, Bochum, wenn wir jetzt gerade beim Bochum-Spiel sind, also die hatten natürlich schon Philipp Hofmann, den kann man vielleicht als solchen bezeichnen, aber die holen sich halt einen Masuras. Und ich meine, wir sind natürlich noch unter dem Eindruck des Siegs gegen den BVB, aber du hast schon gesehen, ja, der kriegt die eine Chance und dann macht er den halt rein und dann legen sie ihm noch den zweiten auf und er denkt sich, ach geil, ja, dann mache ich den auch noch, zack, führst du 2-0 und kriegst es dann ordentlich nach Hause. Ist jetzt ein bisschen verkürzt und so weiter, aber ich habe den Eindruck, wenn ich so versuche, mir Großchancen hervorzurufen von St. Pauli, dann sind das eben so ein paar Eggestein-Chancen. Es sind oft auch Schüsse so an der Strafraumkante, die irgendwie gefährlich kamen. Und dann die größten Chancen hat aber immer Jackson Irvine, der nachrückt aus Mittelfeld. Und Jackson Irvine, ich habe es mir extra nochmal angeguckt. Ich meine, also er steht jetzt noch bei 0 Saisontoren. Das ist schon untypisch. Er hat immer so 6 bis 8, würde ich sagen, und nochmal ungefähr dieselbe Anzahl an Assists. Aber Torgefahr sprechen diese Statistiken für mich jetzt auch nicht aus. Und das ist halt, glaube ich, das Problem, dass du keinen Spieler hast, der im Strafraum so richtig unangenehm ist und wo du auch weißt, wenn der jetzt im Strafraum irgendwie an den Ball kommt und der Ball muss nicht mal perfekt gespielt sein, sondern der kann den auch vielleicht nochmal weiterverarbeiten, ja, dann wird jetzt irgendwas passieren und dann werden alle gegnerischen Innenverteidiger sich erstmal auf ihn konzentrieren müssen. Das fehlt bei St. Pauli und so ganz kann ich nicht nachvollziehen, warum man das nicht adressiert hat. Ich bin aber natürlich auch weiter weg. Ich weiß nicht, ob man es versucht hat und der Markt es nicht hergegeben hat.
Ich würde da 2 Punkte zu anführen. Also es ist auf jeden Fall so, was du angesprochen hast mit Jackson Irvine. Das ist eine Thematik, die aus der letzten Saison sich eigentlich jetzt rüberzieht. Das in der letzten Saison, weiß ich nicht, hatte, glaube ich, auch keiner mehr als 10 Tore geschossen für St. Pauli. Da lagen alle so, ach doch, Hartl.
Hartl natürlich, genau. Ja, ja.
Das ist der Faktor, auf den ich auch noch zu sprechen kommen eben, wollte.
Genau.
Es war halt keiner der klassischen 3 Offensiven im 3-4-3, der wirklich jetzt als hervorragender Torjäger geglänzt hat. Und auch bei Hartl waren viele Elfmeter dabei, also ein paar Standardtore. Aber du hattest Torgefahr aus dem Mittelfeld. Du hast Irvine angesprochen, der kommt jetzt auch immer noch in ganz gute Abschlusspositionen. Nicht mehr ganz so optimal wie in der letzten Saison, weil er auch häufig ein bisschen defensiver eingesetzt wird. Und dann nochmal, und natürlich auch St. Pauli einfach nicht so viel vorm Tor ist wie letztes Jahr. Und auch einfach durch die Spielstruktur wahrscheinlich weniger Raum ist, um nachzurücken. Natürlich ist es nicht so wie in der letzten Saison, dass du viel Ballbesitz um den gegnerischen 16er hast und dann beide 6er oder 8er, wie auch immer man sie betiteln will, wirklich die Chance haben, in den Strafraum nachzurücken. Und das war letzte Saison halt ganz anders mit Irvine, der da auch getroffen hat und jetzt wirklich bei jedem Kopfball hast du das Gefühl, okay, er kommt zum Kopfball, aber er setzt ihn eh wieder daneben ja, oder genau auf den Keeper.
Ja.
Und ich glaube, auch ihn nervt das total. Also ich bin sehr gespannt, wann der Knoten da irgendwann mal platzt. Und mit Marcel Hartl hast du natürlich auch einen Spieler verloren. Ich glaube, es ist wahrscheinlich der Schlüsselspieler gewesen oder zumindest einer der 2, 3 letzte Saison. Und den hast du überhaupt gar nicht ersetzt. Du hast in der Hinrunde versucht, es rein durch den Kader aufzufangen, beziehungsweise vielleicht mit Robert Wagner, den man ja aus Freiburg ausgeliehen hat, der jetzt aber auch schon ganz lange verletzt fehlt und den ich auch vor seiner Verletzung wirklich nicht sonderlich überzeugend fand. Ich habe die Verpflichtung nichtsdestotrotz schon verstanden. Der war letztes Jahr bei Fürth sehr gut. Allerdings, ob es vom Spielerprofil her so genau gepasst hat oder passt, bin ich mir auch nicht so sicher, weil er halt schon keiner ist, der jetzt offensiv so wahnsinnig viel Impact hat. Er kann durchaus so den Ball nach vorne tragen, aber da sollen dann auch lieber die anderen was damit machen.
Ja.
Und ja, das stimmt. Er hat viel seine Stärken schon eher gegen den Ball.
Ich weiß noch, dass vor der Saison, Entschuldigung, Fürth und Freiburg-Fans ein bisschen drüber amüsiert waren, dass Robert Wagner zu St. Pauli kam und St. Pauli-Fans gesagt haben, cool, wir haben jemanden, der Tore erzielt. Das,
ja.
Weil es eben einfach nicht seine Rolle war bei Fürth und bei Freiburg, bei den Zweiten von Freiburg.
Genau, dann hast du mit Carlo Bucalfa einen zentralen Mittelfeldspieler, der letzte Saison 86 Minuten gespielt hat in der gesamten Saison, also wirklich ein absoluter Fringe-Player war und jetzt in dieser Saison schon auf über 1200 Minuten kommt und weitestgehend Stammspieler war in der Hinrunde neben Irvine und einfach ein ganz anderer Spielertyp ist als Hartl. Durchaus auch mit offensiven Elementen, aber halt mit viel weniger Technik, viel weniger gib mir den Ball, ich mach was damit, viel weniger Kreativität und eher so, ja, ein Arbeiter, würde ich mal sagen, ohne ihm da jetzt großartig mit Unrecht zu tun, glaube ich. Und da ist dann natürlich auch der Abfall im Niveau der Qualität durchaus vorhanden und ich glaube, das ja ist so ein Element, wenn du das nicht hast und dann keinen Stürmer mit Strafraumpräsenz hast, um auf deinen Anfangspunkt zurückzukommen in einem sehr weiten Bogen, ist es ja einfach ein Element, dass diese Strafraumpräsenz komplett fehlt. Das stimmt schon. Und ich weiß nicht, ob man gedacht hat, dass man die anderweitig kompensiert kriegt, ob man sich erhofft hat, dass weiterhin mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld kommt. Ich bin mir sehr unsicher. Zum Beispiel die Nachverpflichtung jetzt von James Sands im Winter spricht ja auch nicht unbedingt dafür, dass man einen Spielertyp gesucht hat, der zum Beispiel aus dem Mittelfeld noch mehr Torgefahr bringt, weil das ist nicht das, was man von ihm erwartet hat und jetzt auch nicht bekommen hat, bevor er sich jetzt auch wieder verletzt hat. Dementsprechend, ich kann dir da jetzt keine genaue Antwort geben. Ich bin mir sicher, dass sie das Problem auch sehen, aber wahrscheinlich ist es einfach so, dass zum Beispiel auch so ein Spieler wie Eggestein halt so wichtig im Spiel gegen den Ball ist und im Mitspielen und man keinen gefunden hat, der das gleiche Element mitbringt und dazu noch Strafraumpräsenz. Und dementsprechend wird man wahrscheinlich einfach dieses... Auf der einen Seite hat man dafür halt mehr, auf der anderen Seite büßt du dafür halt an Strafraumpräsenz ein, aber unterm Strich wird's dann halt so gesehen, dass man trotzdem davon profitiert, diese Spielertypen zu haben.
Ja, und die Problematik, die du als Sportdirektor in so einer Situation hast, ist, oft denken Kaderplaner oder zumindest manchmal, oft ist jetzt ein bisschen zu ungerecht, aber denken nur vom Stand 0-0 aus. Also beim Stand von 0-0 ist ja die Offensivthematik eine ganz andere. Da hast du Platz zum Kontern, da hast du Geschwindigkeit, da kannst du eben sagen, ja gut, wir werden in der ersten Liga sowieso nicht gegen tiefstehende Gegner spielen. Da ist ja alles, da hast du ja schon die wichtigen Namen genannt. Das kann ja alles funktionieren. Du hast ja auch gesagt, Eggestein, wenn er Raum vor sich hat, ganz anderer Spieler. Aber was machst du beim Stand von 0-1? Und was machst du in der 75. Minute, wenn es mal gar nicht läuft? Wen kannst du dann bringen? Und dann im Idealfall musst du da dann andere Spielerprofile haben, die dann aber auch damit leben können, dass sie nicht immer in der Startelf stehen. Also es ist nicht einfach. Plus, vielleicht kann man das auch nicht im ersten Jahr in der ersten Liga, wenn du 30 Torbeteiligungen, 17 Tore, 13 Assists hatte Marcel Hartl, plus deinen Trainer, wenn du die abgibst, vielleicht kann man das auch nicht erwarten, dass dann der Kader perfekt zusammengestellt ist. Also ich will nicht sagen, dass es leicht ist, aber ich habe doch den Eindruck, dass es oft bei Bundesligisten noch der Fall ist, dass sie vom 0-0 her denken und von dem, ja, unsere Idee klappt irgendwie und aber nicht nochmal das komplett andere im Kader haben, wo du sagen kannst, okay, wenn wir zurückliegen, dann bringen wir jetzt eine 75. Minute die zwei rein, denn die spielen es nochmal komplett anders, weil wir müssen jetzt nämlich dann auch anders spielen, weil jetzt steht nämlich Bochum tief in der eigenen Hälfte und sagt ja, also wir führen 1-0, wir haben kein Interesse mehr an diesem Spiel irgendetwas zu tun, außer unser Tor zu verhindern. Viel Spaß, hier habt ihr den Ball. Und das ist halt ein Problem. Aber wie gesagt, es ist im ersten Erstliga-Jahr natürlich auch eine sehr große Aufgabe, das zu erwarten. Nur das wäre natürlich das Idealszenario, was du gerne hättest. Aber ich würde gerne jetzt dann quasi vom dem...
Kann ich noch eine Sache dazu sagen?
Aber sehr gerne, klar, logisch.
Nämlich mit der Kaderstruktur. Es ist ja durchaus so, dass man so rein vom Profil her zwei Stürmer hat, beziehungsweise hatte, die eher diese Wucht erzeugen können. Die sind aber... Ja, wie drückt man das jetzt nett aus? Altlasten, würde ich mal sagen, im Kader gewesen. Also es ist Andreas Albers, der ja vor dessen Vertrag vor der Saison verlängert wurde, der, glaube ich, auch ohne Frage einen sehr großen Wert innerhalb der Mannschaft hat. Das betonen alle immer wieder, dass er wahnsinnig wichtig für das Team ist und alle Spieler mitnimmt. Und das darf man dann auch nicht unterschätzen, aber er hat sportlich jetzt nicht den großen Wert. Er wird, wenn dann, kurz vor Schluss eingewechselt, hatte ja auch seinen einen großen Moment, wo er nach einem Konter gegen Hoffenheim noch sein erstes Bundesligator geschossen hat, aber ansonsten kam auch schon in der zweiten Liga sehr, sehr wenig von ihm. Dann hattest du noch mit Maurides jetzt bis zum Winter einen Spieler, der auch durchaus teuer war, als St. Pauli den geholt hat. Also der hat so um die 500.000 gekostet, hat aber gar nichts gerissen, war viel verletzt und ja, hat kein einziges Tor geschossen für St. Pauli und gar nicht das erfüllt, was man sich von ihm erhofft hat, ist aber vom Spielertyp genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also ein sehr kopfballstarker, wuchtiger Stürmer, den man auch in der Luft anspielen kann. Und dazu kommt, dass du noch mehr Kaderplätze besetzt hast mit Spielern, wo man sich, glaube ich, schon durchaus mehr von versprochen hatte. Da ist Simon Zoller natürlich, der seitdem St. Pauli ihn verpflichtet hat, überhaupt nicht auf die Beine kommt. Und damit hast du schon mal drei Mittelstürmer eigentlich noch im Kader, beziehungsweise ja, jetzt sind es nur noch zwei. Hm. Und du kannst natürlich auch nicht sagen, okay, wir haben jetzt 6 Stürmer, 7 Stürmer, wenn du immer nur mit einem spielst. Und du hast dazu auch noch mit Erik Alstrand und Daniel Sinani noch 2 Offensivspieler dazu, die auch keine große Rolle spielen und bei denen man sich, glaube ich, auch bei der Verpflichtung mehr erwartet hatte. Mhm. Ich will das jetzt gerade bei Alstrand noch nicht ausschließen, dass da noch mal was kommt, weil der jetzt auch noch nicht so alt ist. Aber nichtsdestotrotz ist halt auch der Kader jetzt schon relativ groß und man konnte ihn halt auch ohne mehr Abgänge ihn jetzt nicht noch immer weiter aufblähen und noch mehr Spieler dazu holen. Das wird dementsprechend sicherlich auch noch ein Aspekt gewesen sein.
Ja, ausgezeichneter Punkt. Vielen Dank, dass du mir da nochmal reingegrätscht bist. Du bist mir reingegrätscht, so wie St. Pauli vielen Gegnern reingrätscht, denn ich wollte noch über die Defensive
sprechen. Obwohl Alex Plessin doch Grätschen hasst.
Natürlich, Grätschen sind ja auch Mist. Sie sehen natürlich geil aus für uns als Beobachtende, aber mit der Grätsche hast du dich eigentlich aufgegeben als Verteidiger, denn du liegst am Boden. Das ist dann, aber gut, jetzt wollen wir wollen nicht die Grundsatzdiskussion führen, sondern ich möchte von dir wissen, woran liegt es, dass St. Pauli die drittbeste Defensive hat und welche Spieler muss man da vor allem hervorheben? Weil gerade weil so viel über Offensive gesprochen wird, wir haben es ja jetzt gerade auch getan, geht der Aspekt meiner Meinung nach ziemlich unter in der Betrachtung.
Es ist, glaube ich, zuallererst schon eine Teamleistung. Man sieht das auch daran, dass man durchaus ja personelle Wechsel schon hatte jetzt im Laufe der Saison und aber sich wenig daran geändert hat, dass St. Pauli bombensicher hinten steht. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, zuerst anfangen, dass wir über die systematische Stärke sprechen und dann vielleicht noch über ein paar Einzelspieler. Mhm. Es ist ja so, ich glaube, St. Pauli spielt meistens in einem ja 5-4-1 oder so einem 5-2-3, wo dann die beiden Außenspieler nicht ganz außen vorschieben, sondern eher so eine Art ja Fünfeckform im Anlaufen und sich dann zurückfallen lassen, wenn man in einen noch tieferen Block fällt. Und da zeichnet sich St. Pauli ja im Gegensatz zu vielen Mannschaften in der Bundesliga dadurch aus, dass sie sehr starr meistens an diesem System und an dieser Struktur festhalten. Also man geht sehr selten in Mann-gegen-Mann-Pressing-Phasen über, deckt wenig durch und schafft halt immer wieder, sich auch nicht so richtig aus dieser Ordnung rausziehen zu lassen und aber gleichzeitig dem Gegner auch in den Zwischenräumen relativ wenig Luft zu geben. Man hat immer wieder so vereinzelt in Spielen das Problem, dass man vor der Dreierkette, sage ich mal, die Zwischenräume nicht so ganz geschlossen kriegt phasenweise. Das war zum Beispiel in der ersten Hälfte gegen Leverkusen ein Problem, auch wenn man da immer ergänzend dazu sagen muss,
also gegen Leverkusen
auch mit Florian Wirtz, der Spieler bei Leverkusen, der wahrscheinlich der beste Spieler weltweit ist, was das Finden der Zwischenräume angeht.
Der ist der Dietrich, um diesen Raum aufzuschlüsseln, aber wirklich.
Genau. Und auch gegen Bayern hat Musiala da ab und zu mal die Räume gefunden, aber es ist über weite Strecken, schafft St. Pauli das sehr gut, da alle Räume zu schließen. Und da muss man dann, glaube ich, wenn man ins Personal gehen will, zuallererst natürlich auch über Jackson Irvine sprechen, der manchmal ein bisschen zu forsch noch rausgeht vielleicht und sich rausziehen lässt, aber in der Regel schon sehr gut darin ist. Einfach auch dadurch, dass er wahnsinnig viel Raum schließen kann. Er ist, glaube ich, zumindest vor ein paar Wochen bundesligaweit der Spieler, der am meisten läuft. Das ist natürlich jetzt nicht die super Statistik für alles, aber in diesem Kontext ergibt es, glaube ich, schon Sinn, darüber zu sprechen. Und auch ansonsten läuft St. Pauli sehr viel, hat sehr viele intensive Läufe drin. Und das sind dann schon Kennzeichen für Mannschaften, die man sehr schwer bespielen kann. Das war in den letzten Jahren zum Beispiel auch bei Heidenheim ja der Fall, dass sie das wahnsinnig ausgezeichnet hat. Und sie schaffen es einfach dadurch dann, dem Gegner sehr, sehr wenig Raum anzubieten. Und was, glaube ich, noch ein Aspekt ist, ist, dass man es auch hinbekommt, gleichzeitig den Raum hinter der Kette über weite Strecken ganz gut zu verteidigen. Einen Aspekt, über den man sich gerade vor der Saison sehr viele Sorgen gemacht hat, weil das eigentlich in der Zweitligasaison so mit die Problemzone war, dass man konteranfällig war und in der Dreierkette ja auch nicht so viel Tempo drin hat. Also Hauke Wahl, Erik Smit, Karol Metz, wer auch immer da gespielt hat, keiner von denen ist ein Spieler, der sonderlich viel Tempo hat und dementsprechend im 1 gegen 1 gegen die Stürmer sehen sie dann meistens eher alt aus. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen Gründe noch dazu, dass es halt einfach gut klappt, dass St. Pauli auch so tief oder verhältnismäßig tief steht meistens und sich eher auf die Defensive konzentriert, einfach um auch den Raum hinter der Kette nicht bespielbar zu machen für den Gegner oder zumindest es gut im Griff zu haben, indem man den Innenverteidigern genug Raum gibt und genug Zeit gibt, auch sich rechtzeitig absetzen zu können, antizipieren zu können, dass sie jetzt den Raum schließen müssen. Und da muss man dann natürlich auch über die einzelnen Spielertypen sprechen. Also von Hauke Wahl ist es eine der ganz großen Stärken, dass er wahnsinnig gut im Kopf ist. Das spiegelt sich in seinen Statistiken, finde ich, gar nichts, kriegt man statistisch einfach nicht so gut erfasst. Er sticht jetzt nirgendwo so richtig heraus, ist aber, glaube ich, einer der stillen Helden, würde ich es mal nennen, bei St. Pauli, weil er einfach wahnsinnig gut darin ist, die Räume rechtzeitig zu erkennen, die aufgehen könnten und in der Antizipation und so sehr, sehr stark ist. Das Gleiche gilt auch für Erik Smit, der gerade im direkten Zweikampf durchaus seine Probleme hat, wo man immer mal wieder merkt, dass er da als Innenverteidiger nicht unbedingt Bundesliga-Niveau hat, zumindest in einigen Szenen, rein was das direkte Zweikampfverhalten angeht. Erik Smit ist an sich ein fantastischer Spieler, aber das ist nicht ganz seine Stärke, aber auch dadurch, dass sie halt zu dritt sind, können sie da sehr, sehr viel immer wieder kompensieren, finde ich. Mhm.
Und du hast die Laufstärke angesprochen, das muss man wirklich nochmal hervorheben. Also in den Top 8 der Spieler mit den meisten Kilometern zum jetzigen Saisonstand liegen 3 Spieler von St. Pauli. Eben Jackson Irvine, er ist gerade Zweiter, Joshua Kimmich hat ihn überholt im wahrsten Sinne des Wortes, aber die 2 Kilometer, die geben wir ihm. Das ist eben Hauke Wahl und das ist eben Philipp Treu. Also es wird sehr viel gelaufen und gleichzeitig hast du gerade mit deiner Erklärung, warum es im direkten Duell manchmal hinter der Kette ein bisschen eng wird für manche Verteidiger, auch noch einen weiteren Erklärungsansatz dafür geliefert, warum es eben dann nahe liegt, erstmal die Defensive zu priorisieren in der Feldposition, dass man eben vor allem tief steht, damit man diese Situation seltener zulässt. Also es ist schon alles sehr, sehr schlüssig, wenn man auf St. Pauli blickt. Also das ist jetzt das Systemische. Du hast jetzt aber auch schon ein paar Spieler hervorgehoben. Gibt es noch weitere stille Helden wie Hauke Wahl?
Also auch die Außenverteidiger spielen schon eine ganz gute Rolle. Also Philipp Treu war eigentlich von 0 auf 100 in der Bundesliga direkt angekommen, hatte ich das Gefühl. Was ich bei ihm vor allem bemerkenswert fand, weil er ja in der Vorbereitung auch teilweise noch gefehlt hat, hatte ja das Saisonende mit einem Wadenbeinbruch verpasst und ist dann wirklich aber super schnell wieder reingekommen. Auch Sayakas hatte die Vorbereitung teilweise verpasst, hat ein bisschen länger gebraucht, um Fuß zu fassen, war jetzt aber auch bis zu seiner Verletzung super solide unterwegs auf der defensiven Außenbahn. Und es haben halt auch die Spieler, die reingekommen sind, gut funktioniert. Also David Nemeth ist mit vereinzelten Wacklern durchaus auf einem ordentlichen Niveau auch unterwegs. Karol Metz war bis zu seiner Verletzung sehr stark und solide. Er ist auch im direkten Duell echt stark. Also ist ein richtig guter 1-gegen-1-Verteidiger auch. Nicht, wenn er in Temposituationen kommt, zwangsläufig, aber zumindest was die Strafraumverteidigung angeht und so. Und das ist auch ein Aspekt, der nicht neu ist, muss man dazu sagen. Das hat auch letzte Saison schon unter Hürzeler gut funktioniert und dementsprechend muss man da, glaube ich, auch auf den Aspekt der Eingespieltheit nochmal zurückkommen. Also auch die Spieler untereinander sind jetzt mindestens schon in der zweiten Saison, in der sie zusammenspielen, mit wenigen Ausnahmen, auch im Verbund mit Nikola Vasil, dem Keeper, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, auf den wir, glaube ich, aber gleich auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen
bitte
sollten.
Darum.
Aber es ist auch einfach ein relativ eingespieltes Korsett, was sie hinten haben, und dementsprechend fällt es dann, glaube ich, auch leichter, wenn dann mal ein neuer reinkommt und so weiter, dass man halt auch die Ausfälle ganz gut bis jetzt ausgleichen kann.
Und kann man vielleicht auch den Aspekt noch mit reinbringen, dass sich im Defensivverbund, also der Gegner hat den Ball und wir sind in der eigenen Hälfte postiert, weniger verändert hat hin zu Hürzeler, als es vielleicht ja in der Offensive ist?
Genau, auf jeden Fall. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, es ist nicht neu und man war auch letzte Saison schon sehr stark und es war ja auch nicht so, dass man die Gegner 90 Minuten an die Wand gespielt hat, sondern man hat auch unter Hürzeler durchaus mal in einem Mittelblock, in einem tieferen Block verteidigt, gerade wenn man in Führung lag. Und das ist sicherlich eine der Säulen, auf denen Vlessin dankend aufgebaut hat, dementsprechend auch in dieser Saison. Man hat auch da, was man von St. Pauli gar nicht kannte, dass man eine 1-0-Führung souverän über die Zeit bringen kann, hat man aber letzte Saison in der zweiten Liga immer wieder geschafft, sodass man am Saisonende kaum noch das Gefühl hatte, dass was passiert, wenn man 1-0 führt. Dann dachte man so, ja gut, die verteidigen das jetzt halt weg und im Zweifelsfall setzt man noch einen Konter zum 2-0. Aber man schafft es halt auch, die eigene Box sehr gut zu verteidigen. Man hat drei Spieler, die defensiv auch in der Flankenverteidigung ganz gut sind, auch wenn St. Pauli tatsächlich, was prozentual angeht, das kopfballschwächste Team ist, was mich aber eher überrascht hat tatsächlich. Also ich fand so vom optischen Eindruck her passt das gar nicht so unbedingt. Hat vielleicht eher damit zu tun, dass man dann in der Offensive mehr Kopfballduelle verliert. Also es sind zumindest nicht die entscheidenden, die man verliert, und dementsprechend ist das nicht ganz neu und man hat da auf jeden Fall eine Basis gehabt, auf der man sehr gut aufbauen konnte.
Und dann hilft es natürlich auch, wenn man eben einen der besten Torhüter dieser Liga hat. Der Post-Shot-Expected-Goals-Wert sagt, dass St. Pauli eigentlich 6 Gegentreffer mehr hätte kassieren müssen. Es hilft natürlich aber bei dieser Statistik auch, wenn du von 3 Strafstößen gegen dich 3 Strafstöße parierst. Also was ist über Nikola Vasil noch zu sagen?
Ja, es sind natürlich diese Elfmeter, die so krass rausstechen. Er hat jetzt auch für St. Pauli insgesamt eine gute Statistik, hat von 9 Elfmetern 4 gehalten. Also sieht man daran aber 3 in dieser Saison. Also das ist schon auch nochmal bemerkenswert natürlich an sich, dass er jetzt auch keinen einzigen kassiert hat bisher. Es ist aber auch weit mehr als nur die Elfmeter. Und was dabei spannend ist, ist, dass es gar nicht so aussah, weil sein Saisonstart war echt mau für ihn. Also er hat im Pokal gegen Halle gepatzt, sah gegen Heidenheim nicht gut aus und hatte auch danach noch in einigen Spielen so ein paar Wackler drin. Gerade auch bei gegen Heidenheim ist er zum Beispiel einmal unter einer Ecke durchgeflogen, die dann zum 2-0 geführt hat und wirkte nicht so richtig drin. Man kann das auch damit begründen, dass er auch in der Vorbereitung verletzt war, dementsprechend sicherlich nicht den optimalen Start in die Saison hatte, aber er hat sich halt wahnsinnig stabilisiert. Er ist auch in der Torverteidigung richtig, richtig gut im 1 gegen 1 und hat da auch in einigen Spielen wirklich fantastisch St. Pauli hinten gerettet. Und das ist dann halt echt ein Faktor, wenn du sowieso schon relativ wenig zulässt und dann noch einen Keeper drin hast, der dann das Wenige, was du zulässt, auch noch hält oder zumindest mehr hält, als man sich erhoffen könnte, dann ist das schon echt stark. Er ist ja jetzt auch so im besten Torhüteralter angekommen und ist wirklich das, was sich die St. Pauli-Fans, glaube ich, jetzt seit Jahren gewünscht hatten. Man hatte ja ganz, ganz lange keine große Konstanz auf der Torwartposition, hatte immer wieder so, dass man gedacht hat, ja, das könnte doch besser sein, das könnte doch besser sein. Und auch Wasil ist jetzt sicherlich nicht der perfekte Torwart, aber er kommt in vielen Bereichen, ist er schon sehr gut. Er ist ja selbst, was das Mitspielen angeht, ganz okay. Also mit dem Ball am Fuß ist er jetzt sicherlich nicht unter den Top 5 der Bundesliga anzusiedeln, aber durchaus solide. Das geht auf jeden Fall auch deutlich schlechter. Und dementsprechend hat man da natürlich einen echten Pluspunkt auch zwischen den Pfosten stehen.
Ist mit seinen 29 Jahren ja einer der erfahreneren Spieler und man hat eben den Eindruck, dass vor allem das St. Pauli auch hilft. Also er lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, egal ob er angelaufen wird und wenn dann Ball mal im Seitenaus landet, beim Versuch eines langen Passes auf dem Flügel, ja, meine Güte, man kann trotzdem irgendwie Erstliga-Fußball spielen, das haben andere auch schon bewiesen. Wir müssen jetzt nicht von jedem immer erwarten, dass er wie Manuel Neuer spielt. Das heißt, insgesamt sieht das ja alles sehr, sehr gut aus bei St. Pauli, ohne dass ich jetzt irgendetwas jinxen wollen würde. Ist denn auch das Umfeld entsprechend drauf aktuell? Wie ist die Stimmung generell?
Ja, gar nicht mal so gut, wie man es unbedingt erwarten kann, finde ich. Also wir haben schon drüber gesprochen, dass es so ein bisschen Unruhe einfach um den Spielstil und so weiter gibt. Da haben wir jetzt auch schon lange drüber gesprochen. Das ist einer der Faktoren. Aber es gibt jetzt auch, abgesehen vom sportlichen Thema, ja durchaus jetzt seit, wie lange ist es jetzt her? Ich glaube 2-3 Wochen, einen sehr großen Unruhefaktor, der auch für reichlich Aufsehen gesorgt hat in der Fanszene. Und das ist das, ja, wie will man es betiteln? Es gibt ja keinen so richtigen Begriff dafür. Vereinshymne, Stadionhymne.
Die inoffizielle Vereinshymne.
Genau. Das Herz von St. Pauli wurde jetzt fast 20 Jahre immer vor jedem Spiel gespielt. Und
das ist quasi wie da, Hamburg meine Perle, auch wenn das jetzt wahrscheinlich sehr weh tut, wenn ich das sage, oder? Aber ist es.
Ja, aber das wird doch gar nicht mehr gespielt beim HSV inzwischen.
Ja, ich sage, es ist
wie. Aber ja, so. Ja, okay, gut.
Ja, aber ja, damit habe ich jetzt schon vorgegriffen. Also Entschuldigung, also ihr habt quasi das Herz vom St. Pauli, das ist die Melodie, genau. zum 10-jährigen Jubiläum vom Millerton. Gab es das noch als. In einer kleinen Handkurbel, mir fällt gerade der richtige Name damit nicht ein, gab es das noch als Gastgeschenk, habe ich auch hier stehen, sehr drüber gefreut. Und dann aber erschien ein Podcast vom St. Pauli Museum, in dem das gar nicht das Hauptthema war, sondern aber es wurde, genau. Ja, es wurde einiges darüber bekannt, was man vorher nicht wusste. Magst du mal kurz für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitbekommen haben, die wichtigsten Punkte dazu zusammenfassen?
Ja. Also zuallererst, eine der bekanntesten Fassungen des Liedes ist ja von Hans Albers interpretiert. Die wurde vor Ewigkeiten auch manchmal im Millerntor gespielt. Damit hat man dann aber aufgehört, als halt über Hans Albers bekannt wurde, dass er jetzt auch in der NS-Zeit nicht so die glorreichste Rolle gespielt hat, weil er ja unter anderem in Filmen mitgespielt hat und so weiter und so fort. Aber das war jetzt nicht Auslöser für die aktuelle Debatte. Da ging es eher darum, dass das St. Pauli Museum in Person von Selina darauf gestoßen ist, dass der Komponist und der Texter des Liedes auch NS-Vergangenheit haben. Beim Komponist handelt es sich nach den auf dem bisherigen Infostand wohl nur, ich sage es in Anführungszeichen, um eine reine Mitgliedschaft in der NSDAP. Und es gab auch Berichte darüber, dass er aus seiner Position wohl auch Schwächeren geholfen haben soll und so weiter. Dementsprechend ja, ist das gar nicht der zentrale Punkt in der Debatte, sondern es geht um Josef Ollich, den Texter des Liedes, der bereits vor der NS-Zeit, also vor 1933, zum Beispiel für die Hamburger Nachrichten geschrieben hat, was damals schon eine rechte Zeitung war und dann auch in der NS-Zeit wirklich ein glühender Vertreter des Nationalsozialismus war. Also er war als Kriegsberichterstatter tätig, war bei der Luftwaffe unterwegs und hat da auch Texte, die, wenn man sich die jetzt durchliest, wirklich einen schlucken lassen und schockieren sind, mit scheußlicher, menschenverachtender, rassistischer Sprache. Und dementsprechend kann man über ihn auf dem jetzigen Kenntnisstand definitiv sagen, dass das nicht nur ein Mitläufer war, sondern ganz klar ein Akteur der NS-Zeit war. Und das hat dann natürlich die Debatte ausgelöst, inwieweit kann man das Lied Das Herz von St. Pauli, was auch in einer ganz anderen Interpretation gespielt wird, von einer Punkband, Fantastics heißen die, wird das immer gespielt am Millerntor, wie weit kann man das von diesem Text da trennen und wie weit möchte man ja so einem Text dann noch Bühne geben und auch wie kann man sich da als Fan überhaupt noch mit identifizieren. Und diese Debatte wurde, wer konnte es erwarten, sehr, sehr kontrovers geführt und wird auch immer noch sehr kontrovers geführt.
Pauli-Fans diskutieren gerne? Nee, glaube ich ja gar nicht.
Man muss aber dazu auch sagen, ich finde es durchaus bemerkenswert und ja, auch schön, wie die Debatte vom Verein geführt wird. Also ich glaube, es ist jetzt nicht weit hergeholt zu sagen, dass der Verein das auch anders hätte machen können und das versuchen, ja, ist uns egal oder halt, ja, wir entscheiden das jetzt so und so, ohne da irgendwie Mitsprache zu generieren. Aber der Verein ist sehr proaktiv auf die Fans und die Mitglieder zugegangen, hat gesagt, hier, wir stellen euch ein Forum bereit und regen euch dazu an, uns eure ja, Ansichten, Gefühle dazu und so weiter mitzuteilen. Und ja, diese Debatte ist auch jetzt immer noch nicht abgeschlossen. Es war jetzt am Wochenende das erste Spiel gegen Freiburg. Da wurde das Lied jetzt vorläufig ausgesetzt. Da hat der Verein auch ja kommuniziert, dass das weiterhin erstmal ausgesetzt bleiben soll. Gestern kam auch ein neues Statement dazu raus, dass das Lied jetzt bis eine umfangreiche Dokumentation veröffentlicht wird, da wird so Ende März mitgerechnet, weiterhin nicht gespielt wird, es auch keinen Ersatzsong gibt. Also man will damit wahrscheinlich dann auch andeuten, dass es halt für beide Lösungen noch Raum geben soll. Also wir holen es wieder zurück und haben dann nicht schon was Neues etabliert oder so. Ja, man möchte einfach da sehr ergebnisoffen, glaube ich, von Vereinsseite reingehen. Und nach dieser Dokumentation, die veröffentlicht werden soll, soll es auch nochmal eine Veranstaltung geben, die auch, glaube ich, so groß wie möglich aufgezogen werden soll, dass wirklich jeder da auch dran beteiligt werden kann. Es wird auch darüber diskutiert, dass man die auch online noch streamen will, um da wirklich alle mit ansprechen zu können, was, glaube ich, ein sehr lobenswerter Weg ist, als Verein damit umzugehen, dass man wirklich die Mitglieder und die Fans sehr, sehr explizit mit einbezieht in die Entscheidungsprozesse. Was bisher noch nicht so richtig klar ist, ist, wer es dann am Ende entscheidet, weil natürlich, man kann so viel einbeziehen, wie man will. Am Ende muss trotzdem eine Entscheidung getroffen werden. Das wird man dann, glaube ich, sehen. Und ja, das ist so erstmal der Faktenstand, würde ich sagen.
Und das muss man eben erstmal hinbekommen bei einer Sache, die so wichtig ist am Spieltag selbst. Also man könnte sogar die These vertreten, dass das letzte Lied, das gespielt wird, bevor dann die DFL-Hymne kommt und die Mannschaften einlaufen, dass das den Ton setzt für ein ganzes Spiel. Und dass man bei so einem wichtigen Lied so schnell reagiert, dann auch der Präsident sich hinstellt, das dem Publikum erklärt und logischerweise sich mitten reinwirft in eine nicht zu klärende Debatte, nämlich kann man Künstler und Werk trennen? Kannst du von Rammstein bis hin zu anderen Dingen, kannst du bis zu Woody Allen oder was weiß ich, da kannst du jedes Mal wieder aufs Neue bis aufs Blut diskutieren, weil es eine ganz subjektive Entscheidung ist. Schaffe ich es noch, das zu trennen? Will ich das schaffen? Ist es mir vielleicht auch nicht so wichtig oder ist das mir nicht möglich? Und ich glaube tatsächlich auch, dass man sagen kann, besser kannst du damit nicht umgehen als Verein, eben darauf zu reagieren und dann jetzt aber erstmal weitere Nachforschung anzustellen. Ich finde sogar Ende März relativ schnell. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut dokumentiert das alles ist, das Wirken von Josef Oleg. Ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn man gesagt hätte, wir versuchen bis zum Saisonende das hinzukriegen. Aber und dann muss das diskutiert werden. Aber es ist interessant und ich finde auch interessant zu sehen, wie sowas dann bei St. Pauli, wie auch mit den Emotionen im Umfeld umgegangen wird. Weil das durchaus was ist, was du ja auch bei sportlichen Diskussionen sehen kannst, dass St. Pauli, ich will jetzt nicht sagen, ein schwieriges Umfeld hat, aber irgendwie, weil der Begriff so lustig ist, weil er so oft falsch verwendet wird, finde ich, von Journalisten. Es heißt ja eigentlich nur, es wird viel diskutiert, es ist sehr emotional. Also den Leuten ist es nicht egal. Du bist halt nicht Verein XY, sondern du bist halt ein Verein, der eine emotionale Bindung zu seinen Mitgliedern hat und dementsprechend wird sowohl sportlich als auch nicht sportlich schon sehr viel diskutiert. Deswegen habe ich auch vorhin diesen Witz gemacht. Und das finde ich aber interessant. Und gleichzeitig ist es für mich noch nicht so ganz zu greifen, warum zumindest meinem Eindruck nach in dieser Saison, die so viel Positives hat, eigentlich ja wie im Traum verläuft. Du hast es ganz am Anfang gesagt. Wenn wir vor der Saison gesagt hätten, hey, 22. Spieltag, ihr seid 7 Punkte vorm Relegationsplatz, ihr habt eine der besten Defensiven der Liga und egal welches Team kommt, ihr haltet immer mit, ihr geht nie unter. Hätten ja alle gesagt, ja, mega geil, wo darf ich unterschreiben? Ach, ich krieg noch eine Waschmaschine dazu, die ich gekauft habe, nehme ich sogar, komm. Und trotzdem fühlt es sich nicht so an, trotzdem, oder bin ich da zu weit weg? Wo ist die Euphorie?
Ich glaube, das fragen sich viele immer mal wieder, wo diese Euphorie ist. Ich kann das tatsächlich auch nicht so wirklich erklären. Es ist halt auch sehr schwankend. Also es gibt auch immer Spiele, wo man so denkt, okay, ja, auch im Stadion, jetzt ist wirklich alles super euphorisch. Das war zum Beispiel gegen Union Berlin bei dem 3:0-Sieg. Da war so ab Halbzeit 2, geil, wir gewinnen hier gegen eine Mannschaft, die vor 2 Jahren noch Champions League gespielt hat mit 3:0 und spielen die richtig her und alles ist super und so, alles ist toll.
Das ist so geil, und dass Union jetzt das Team ist, das vor 2 Jahren Champions League gespielt hat. Also ja, haben ja. Sie, aber du verstehst meinen Punkt. Man redet sich dann auch immer so, wie man will. Dann ist Freiburg auch ein Champions League Team, ja.
Genau, auf jeden Fall. Nee, aber dann ist zum Beispiel auch gegen Augsburg wieder, war die Stimmung im Stadion jetzt auch so lala. Und da war ja die Diskussion noch gar nicht da mit dem Herz von St. Pauli. Ich kann dir auch nicht genau sagen, woher das kommt. Ob es so ein bisschen das Verwöhntsein des Hürzeler Fußballs ist oder ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Aspekt, der jetzt gerade auch in der Herz von St. Pauli-Debatte so wahnsinnig polarisiert ist, dass es diese Diskussion, die es außerhalb von St. Pauli über den Verein gibt, durchaus auch innerhalb der Fanszene gibt. Also brauchen wir so viel Politik? Sollte ein Verein so viel Politik machen? Also diese Debatte, die ja manche Leute sehr gerne, sehr emotional führen und meinen, ja, Fußball ist natürlich komplett unpolitisch. Und diese Stimmen gibt's durchaus auch in der Fanszene. Und sowas, da bietet sich dann so eine Debatte wie über das Herz von St. Pauli natürlich total an, als Aufhänger für so komplett konträre Positionen zu fungieren. Und dementsprechend glaube ich, dass das auf jeden Fall einer der Gründe ist, warum das jetzt in diesem konkreten Fall für so viel Unruhe auch sorgt.
Ja, sehr interessanter Aspekt. Das ist ja tatsächlich so, wenn du dir eine Haltung erlaubst, so muss man es ja leider formulieren im Profifußball, dann ist das nie unhinterfragt, sondern du musst es immer aufs Neue verteidigen und es ist auch kein Selbstzweck. Also nur weil du dich einmal gegen rechts positioniert hast, heißt es nicht, dass das zweite Mal, wo du es machst, du weniger Widerstand erfahren wirst, sondern sogar genau das Gegenteil kann der Fall sein. Und es kann auch dann passieren, haben wir oft genug schon bei Vereinen gesehen, dass wenn du dann mal irgendwas falsch machst, was ja auch jedem Verein passiert, die Kritik vielleicht besonders laut ist, weil es eine ganze Reihe von Leuten sogar innerhalb des eigenen Vereins gibt, die nur darauf gewartet haben, dass du mal der Doppelmoral oder so weiter bezichtigt werden kannst. Und das sieht man, glaube ich, an St. Pauli. Es ist ein ständiges Ringen darum, diese Haltung zu verteidigen. Und zwar nicht nur gegen Kritik von außen, mit der kann man sehr gut umgehen, sondern eben auch gegen die Kritik von innen. Aber ich würde sagen, bei allen Dingen, die man auch durchaus kritisch sehen kann an St. Pauli, insgesamt bleibt der Verein da schon sehr stabil, oder? Und das zeigt ja auch der Umgang zum Beispiel mit der Herz von St. Pauli-Debatte.
Auf jeden Fall, ja. Also es wird ja jetzt auch noch, glaube ich, im Rahmen dieser Dokumentation sehr viel da rein investiert, dass dann auch wirklich auf der Grundlage von sehr vielen Fakten nochmal zu erörtern. Und da allein, dass man dieses Investment nochmal auf sich nimmt, das sicherlich ja mit Aufwand auch verbunden sein wird. Und man verbrennt ja auch jetzt wieder relativ viel in dieser Debatte. Und das ist schon wirklich gut. Also, aber natürlich auch was, was man, glaube ich, von St. Pauli als Verein, wenn sie das vertreten wollen oder wenn man das vertreten will, was man sich halt auch auf die Fahnen schreibt, dass man der etwas andere Verein ist oder ein anderer Fußball möglich sei, wie es ja jetzt in der Genossenschaftswerbung immer viel kommuniziert wird, dann muss das natürlich auch so sein. Und ich glaube, letztendlich, wenn du da nichts mehr zu hast, stellt sich halt bei dieser Stadionhymne oder inoffiziellen Vereinshymne immer so ein bisschen die Frage, ist es möglich, das weiterhin als, ja, Hymne zu haben, wenn sich nicht mehr jeder Fan da wirklich mit identifizieren kann und das nicht mehr mitsingen mag. Und ja, das würde ich ausschließen aus dem, was ich von vielen Fans jetzt schon gehört habe. Sagen viele, ich möchte nicht mehr einen Text singen, der von so einem Menschen geschrieben wurde. Und ich könnte mir vorstellen, ohne da jetzt vorweggreifen zu wollen, dass das auch letztendlich das sein wird, auf das man sich am Ende der Debatte dann einigt, sage ich mal in Anführungszeichen.
Ja, und das ist nämlich auch schon mal ein interessanter Gedanke hinsichtlich dessen, was du gesagt hast, dass man ja noch gar nicht weiß, wer trifft dann eigentlich die Entscheidung, wenn eben die Dokumentation abgeschlossen ist. Und ich glaube, dass es nämlich deswegen auch kein Fehler ist, das noch nicht jetzt bekannt zu geben. Nicht jetzt schon zu sagen, wir lassen dann alle Mitglieder drüber abstimmen oder wir im Präsidium klären es oder wir bilden einen Ausschuss aus Leuten. Weil das nämlich genau die Frage ist, ist das eine Mehrheitsentscheidung, also ist es fähig zu einer Mehrheitsentscheidung? Sollte man jetzt eben feststellen, okay, der Verdacht erhärtet sich, das war ein knallharter Nazi und dann gibt es ja definitiv einzelne Leute, die sich dabei unwohl fühlen, diesen Text zu hören, mitzusingen, dazu aufgefordert werden, ihn mitzusingen. Und dann könnte es sein, dass das aber vielleicht auch eine Minderheit ist, aber Minderheiten sind schützenswert. Und dann ist es eben die Frage, genau, willst du da eine Mehrheitsentscheidung draus machen oder eben nicht? Das ist der.
Und das.
Das muss man jetzt abwarten. Und gleichzeitig ist es noch ein ganz guter Vorausblick, wo es vielleicht mal hingehen könnte beim FC St. Pauli. Es wurde schon immer viel diskutiert, aber. Also wir rattern hier ganz knallhart über die Zeit drüber. Ich weiß nicht, wollen wir das Genossenschaftsthema noch aufmachen? Ansonsten kann ich das auch in den Royal rüberziehen, wäre jetzt für mich kein Problem. Hast du noch?
Ich habe da nicht so viel zu, wir können da aber auch kurz drüber reden, wenn du möchtest.
Ja, also ich glaube, ich würde ganz gerne, wir müssen das nicht diskutieren, aber ich glaube, ich würde das gerne den Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was da gerade bei St. Pauli passiert, weil ich weiß, dass das hier viele St. Pauli-Fans hören, die sagen, das war mir nicht ausführlich genug, für euch gibt es St. Pauli-Podcasts, ihr Lieben, aber es hören ja vor allem viele Fans anderer Vereine. Ich versuche mal aus dem Kopf zu rekonstruieren, was zur Stadiongenossenschaft wichtig zu wissen ist und dann kannst du sehr gerne ergänzen. Also, St. Pauli möchte ein anderes Eigentumsmodell letztlich durchsetzen und möchte eben versuchen, in einer Welt, in der du viel Geld brauchst, um einen Fußballverein zu führen und in der dieses Geld in der Regel von Sponsoren und von Investoren kommt, dem etwas entgegenzusetzen und zwar einen gemeinschaftlichen Investor. Dementsprechend kannst du Anteile an einer Stadiongenossenschaft erwerben aktuell. Da läuft es jetzt gerade. Ich glaube, man hat die 10 Millionen Euro, hat man jetzt geknackt. Oder waren es schon die 20 Millionen?
20.
20 waren es, genau. Also man ist auch jetzt im Zielkorridor gelandet, hat aber ganz schön lange gedauert. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, es geht schneller. Und letztlich geht es darum, dass man Anteile erwerben kann an dieser Genossenschaft. Es gibt da auch dann einen Auswahlprozess. Es wurde auch darauf geachtet, dass nicht einer irgendwie 100.000 Anteile kaufen kann, zumindest nicht. Du kannst mehrere kaufen, aber du hast immer nur das Stimmrecht für eine. Das heißt, es gibt, ob ich jetzt da quasi 80.000 Euro reinstecke oder 8.000 Euro, das wird dann in der Entscheidung gleich behandelt, in der Entscheidungsfähigkeit, die ich habe, beizutragen. Und was kann ich eben beitragen? Eine Genossenschaft funktioniert eben so, dass Entscheidungen gemeinschaftlich beschlossen werden. Es gibt da natürlich dann auch gewisse Gremien und so weiter, aber im Grunde ist das wichtigste Organ dann die Genossenschaftsversammlung. Ich weiß gerade gar nicht, ob es genau so heißt, aber da kommen halt alle zusammen oder können zusammenkommen und dann hat jeder eine Stimme und dann könnten eben wichtige Entscheidungen getroffen werden. Also zum Beispiel sollte irgendwann ein großer Konzern kommen und sollte sagen, Millerntor ist ein ganz toller Name, aber wir geben euch jetzt 1 Milliarde, dass das jetzt die Coca-Cola powered bei, fällt mir noch was Schlimmes ein, Rheinmetall-Arena ist, dann würde darüber abgestimmt. Ich glaube, wir beide wüssten, wie diese Abstimmung ausginge, aber es entscheiden dann eben nicht mehr einzelne Personen, sondern das würden dann eben die Anteilseigner tragen und damit will man eben Geld reinholen, Vorfinanzierung auch schon sichern für eben mögliche Weiterentwicklungen des Stadions und so weiter und so fort. Habe ich das so ganz gut zusammengefasst oder welcher Aspekt fehlt noch?
Ja, ich glaube, das ist grundsätzlich schon mal eine gute Zusammenfassung. Also man hatte ja ursprünglich angestrebt, 30 Millionen zu erreichen und wollte das auch schon Ende Januar geschafft haben, war dann aber, nachdem es ja anfänglich richtig gut losging, also ich glaube, man hat innerhalb der ersten paar Tage schon 12 Millionen eingesammelt und dann ging es aber immer nur noch tröpfchenweise weiter und dann hat man auch jetzt erstens einmal die Frist bis Ende März verlängert, also die Zeichnungsfrist, und hat dann auch nochmal intensiviert so ein bisschen die Werbung dafür und die Kommunikation. Es gibt jetzt immer wieder Aktionsspieltage, an denen man noch neue Mitglieder werben will. Es gab so eine Weihnachtsaktion, wo man das verschenken konnte zu Weihnachten. Und es gibt auch tatsächlich Gewinnspiele, wo man irgendwie ein Meet and Greet mit Jackson Irvine zum Beispiel gewinnen konnte und so weiter und so fort. Also da hat sich natürlich auch St. Pauli ganz dem, was ihnen ja häufig vorgeworfen wird, als wahres Marketing-Genie mal wieder erwiesen. Und ja, man liegt jetzt so bei gut 20 Millionen. Ich glaube, vor ein paar Tagen waren es so 20,4 Millionen. Und aber gerade diese 20 Millionen waren extrem wichtig, weil man damit jetzt Mehrheitseigner am Stadion werden kann, was ja das grundlegende Ziel erstmal war. Also dem Stadion, dem Verein sozusagen das Stadion abzukaufen oder die halt Anteile dementsprechend, die man sich leisten kann. Und damit will der Verein, so wurde es kommuniziert, ja auch erstmal eine Entschuldung vornehmen, also mit dem Geld, was sie bekommen aus der Genossenschaft, dann Kredite abbezahlen, um nicht so eine hohe Zinsbelastung zu haben und natürlich auch wieder im Zweifelsfall Spielraum zu haben, um neue Kredite aufzunehmen und ja einfach handlungsfähiger und ja unterm Strich dann mehr finanzielle Mittel zu haben.
Genau. Mhm. Und das Interessante ist eben, dadurch, dass man das auf das Stadion konzentriert und auf andere bauliche Maßnahmen im Stadionumfeld, also es geht jetzt quasi nicht nur um das Stadion an sich, kannst du auch ganz gut trennen, fließen Gelder jetzt in die Waden eines neuen Stürmers, den wir kaufen, der dann 1 Million teurer ist, als wir es uns eigentlich gedacht hätten, oder fließt es eben in Nachwuchsleistungszentrum, in Trainingsplätze? Ich meine, da hat St. Pauli auch riesige Themen. Es ist alles sehr eng und man hat sehr wenig da zur Verfügung, oder eben in weiteren Ausbau des Stadions. Das ist auch einer der Gründe, warum das, also die Idee, die gab es schon lange, schon unter Andreas Rettig bei St. Pauli, aber dass man es erst jetzt umsetzt, hat auch damit zu tun, wie eben Stadionumbauten steuerlich gewertet werden würden. Ich verlinke da nochmal einen Artikel vom NDR. Ich war auch irgendwann bei Deutschlandfunk Nova, glaube ich, zu Gast zu dem Thema. Vielleicht finde ich dazu einen Link. Ich weiß gerade gar nicht, ob die es online gestellt haben. Dann packe ich das auch noch in die Shownotes. Aber es ist eben interessant, weil neben Schalke 04, wo wir auch ein ähnliches Modell sehen, mit, also ähnlich ist tatsächlich wichtig zu betonen, ist nicht alles gleich. Und Hertha BSC, wo eben Kai Bernstein sowas schon sehr früh aufgebracht hat als Idee, sich irgendwann wieder rauszukaufen von der Investorenabhängigkeit, auch wenn das nochmal ein ganz anderer Schnack ist, ist das eben quasi der dritte solche Ansatz und der neben Schalke eben der einzige konkrete, der in den ersten beiden Ligen gerade durchgeführt wird und der halt vielleicht wirklich eine Alternative sein könnte. Ach so, Union hat natürlich noch mit der alten Försterei jetzt noch einen weiteren Ansatz. Jetzt, meine Güte, puh, da bin ich gerade um ein paar Mails herumgekommen, die ich bekommen hätte nach Veröffentlichung. Aber es zeigt eben, da versuchen Vereine einen anderen Weg der Finanzierung zu gehen in einem Umfeld, in dem du eins brauchst, um Profifußball machen zu können, nämlich Kohle, 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 am besten so viel wie möglich. Es ist interessant, wie das aktuell läuft, auch wie es kommuniziert wird, auch wie kommuniziert wurde, dass man die dann anscheinend doch zu hoch gesteckten Erwartungen erstmal nicht erfüllt hat. Und ich bin total gespannt, wie das weitergeht bei St. Pauli. Und da wird es aber Diskussionen geben bei den Mitgliederversammlungen. Da kann man sich drauf freuen. Also jetzt von der Genossenschaft. Das ist, ja.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Was man vielleicht noch ergänzen kann, du hattest ja gesagt, dass es hauptsächlich Einzelpersonen sein sollen. So hatte ich das in der allerersten Kommunikation auch verstanden. Allerdings jetzt im Zuge der, ja, wir schaffen es doch nicht rechtzeitig, PK, will ich es mal nennen, wurde dann zum Beispiel auch bekannt gegeben, dass die Techniker Krankenkasse auch als strategischer Partner Anteile gekauft hat und so weiter und so fort.
Ah, ja.
Also man scheint jetzt auch nicht abgeneigt zu sein, da dann auch an, ja, doch eher größere Investoren auch Anteile abzugeben, aber was du auch gesagt hast, es ist natürlich zentraler Unterschied, dass die trotzdem, was die Mitbestimmung angeht, nicht mehr wert sind als die einzelne Person, die sich vielleicht auch nur einen Anteil kauft.
Und es ist ja trotzdem so, dass man vorbei muss an diesem, ich glaube, dreiköpfigen Gremium, was dann erstmal jeden den Genossenschaftsanteil kauft, überprüft. Also da könnte jetzt nicht Elon Musk mit einer Milliarde reingehen. Das würde sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich verlinke mal auch die Millerton-Folge noch mit zwei der Beteiligten. Die war auch sehr, sehr ausschlussreich, bevor das ganze Projekt losging. Da werden nämlich diese Fragen geklärt, auch wenn es eben noch der alte Stand aus dem Herbst ist tatsächlich. Ja, Jakob, man könnte ewig über St. Pauli sprechen, aber irgendwann müssen wir jetzt mal zu einem Schluss kommen. Also wir halten fest. Sportlich sieht es ganz wunderbar aus, auch wenn es nicht immer ganz wunderbar aussieht. Also es macht nicht immer wahnsinnig viel Spaß, St. Pauli-Spielen zu folgen, weil sie verteidigen verdammt gut, aber das geht zulasten der Offensive. In der Tabellensituation geht aber absolut die Sonne auf, wenn man die Tabelle anguckt. Man hat 7 Punkte Vorsprung, muss aber trotzdem halt noch die restlichen Punkte holen, um drin zu bleiben. Und neben dem Platz gibt es wieder wahnsinnig viel, was zu diskutieren ist. So wie man es aber auch letztlich haben will, wenn man St. Pauli-Fan ist. Man will ja nicht nur sich nur mit dem Fußball beschäftigen. Das macht ja auch nicht immer Spaß oder hat nicht immer Spaß gemacht bei St. Pauli. Du musst mir jetzt hier die Prognose noch liefern. Bleibt man drin? Und wo ungefähr kommt St. Pauli raus?
Also ich glaube, sie werden am Ende 15. bleiben damit drin. Ich gehe davon aus, dass Hoffenheim vorbeizieht. Sind ja jetzt auch schon nach Punkten gleichgezogen.
Ja, die haben so viel Manneskraft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, natürlich. Da kommt man natürlich nicht gegen an.
Da kommt man nicht gegen an, auch wenn, also wenn es einen Sex-Positive-Verein in dieser Liga gibt, der mit Dildos wahrscheinlich kein Problem hat, dann ja wohl St. Pauli. Deswegen mache ich jetzt die Rolle rückwärts und widerspreche dem Vergangenheits-Max der Saisonvorschau. Ich glaube nicht, dass das Rang 15 wird. Ich glaube, St. Pauli wird relativ entspannt auf 13 oder 12 einlaufen, denn du brauchst...
Aber wen sollen sie denn noch überholen?
Ja, du... Wer fällt noch dahinter? Alle die nicht so stabil sind. Und ja, okay, man kann das natürlich so sehen, aber ich glaube, von der Stabilität her ist man besser als Union und als Hoffenheim. Einen davon könnte man überholen. Ich weiß nicht, was bei Augsburg passiert. Die Augsburg-Fans erzählen mir die ganze Zeit, wie geil das alles ist, weil man so wenige Gegentore im neuen Jahr kassiert hätte und auch im historischen Vergleich so toll dasteht. Der Fußball ist trotzdem absolut grauenhaft. Ist jetzt natürlich der Unterschied, könnte man die Frage stellen, was ist der Unterschied zu St. Pauli? Ich würde sagen, St. Pauli ist halt jetzt mal hochgekommen mit den Mitteln eines Zweitligisten und muss sich bewähren. Und Augsburg ist seit 30 Jahren in der Liga. Aber die Stabilität von St. Pauli ist enorm. Ich sehe offensiv einige Verbesserungen, die sich noch nicht in Toren niedergeschlagen haben. wenn sollte man es vielleicht irgendwie sogar schaffen, Noah Weishaupt und Elias Saad gleichzeitig auf dem Feld zu haben. Ist nicht so ganz einfach. Also müsste man ein bisschen was rumschieben. Aber dann will ich erstmal sehen, wie da Defensiven gegen verteidigen, wenn dir von zwei Flügeln dann vielleicht diese Gefahr droht oder vielleicht aus dem Zentrum und von einem anderen Flügel. Also ich sehe da schon wirklich Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die Sens-Verletzung haben wir jetzt gar nicht so wirklich thematisiert, aber ich glaube, jeder, der St. Pauli ein bisschen verfolgt hat, hat mitbekommen, das ist natürlich ein Riesenrückschlag, weil er so gut war seit seinem Wechsel. Aber er war ja auch erst seit seinem Wechsel bei St. Pauli. Also es hat ja vorher auch funktioniert. Also ich würde sagen, 13 oder vielleicht sogar 12, St. Pauli, macht euch keine Sorgen. Nehmt euch Zeit, um die anderen Themen auszudiskutieren und dann im Sommer wird sowieso wieder heiß hergehen. Jakob, ich danke dir. Alles Weitere kann man im Flugkopfball-Podcast hören. Da geht es auch um Werder Bremen, also da schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hier im Rasenfunk mit dabei warst und auch die Überlänge mit stoischer Gelassenheit einfach zur Kenntnis genommen hast. Danke dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Überlänge kennt ja, glaube ich, jeder, der mal einen Podcast macht, zur Genüge.
Ja, das ist allerdings wahr. Also bei den erfahrenen Podcastern, da laufe ich da immer offene Türen. Also herzlichen Dank an dich und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Und ich danke der Genossenschaft, die quasi hinter dem Rasenfunk steht, denn auch der Rasenfunk ist ja Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr das tun könnt, das erfahrt ihr auf rasenfunk.de und dann, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt und dort könnt ihr euch auch als Unterstützende registrieren und dann kann es sein, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip aus dem Meer der SupporterInnen herausgreife und euch danke und das tue ich in dieser Folge mit Metabaron, Heinzensohn 1893, Sandro, Kommentatorjäger, Bengals, Sören, Gerrit H. und Fleck 666. Sie alle haben sich registriert als Supporterinnen und Supporter. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr auch wollt, dass ich bei eurem Namen fast stolpere, wenn ich euch danke, dann müsst ihr uns eben erst unterstützen und dann registrieren. rasenfunk.de/supportersclub ist die Direkt-URL, natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann geht doch auf mitmachen.rasenfunk.de. Da gibt es ein kleines Forum, da könnt ihr sehr gerne Kommentare hinterlassen und abonniert sehr gerne auch die anderen vier Feeds des Rasenfunks. Wir sprechen über die Bundesliga der Frauen, über die Ligatour, zweite Liga und europäischen Fußball, Länderspiele im Nationalteams-Feed und zeitlose Themen im Tribünengespräch. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis bald.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.